dass wir es schaffen, dass die smartesten, die bestausgebildetsten Leute eben nicht mehr sagen, ich gehe ins Banking oder ich gehe zu einer großen Beratung, sondern ich möchte da arbeiten, wo die größte Herausforderung unserer Zeit gelöst wird. Und eigentlich stehen wir erst ganz am Anfang dieser Bewegung und dieses Marktes, und es wird gigantisch groß.
Willkommen zu unserer neuen Folge unseres Founder Story Podcast hier bei Google. Heute erkunden wir die Welt von 1,5 Grad. Ihr Ziel? Eine Welt, in der saubere Energie aus Sonne und Wind frei, flexibel und für jeden frei zugänglich ist. Dabei begleitet das Unternehmen Eigenheimbesitzer auf dem Weg zur Klimaneutralität. Beeindruckend ist, dass 1,5 Grad in nur 2 Jahren bereits 1.500 Mitarbeiter beschäftigt und einen Unternehmenswert von über 1 Milliarde Euro erreicht hat. Unser heutiger Gast ist Yannick Schall, Co-Founder und CPO von 1,5 Grad. Herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast uns heute einen Gegenstand mitgebracht, den verbindest du mit deiner Gründungsgeschichte. Das ist hier die Mütze. 1,5. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, diese Mütze ist in unserem Unternehmen hochkontrovers und hat insbesondere die frühen Phasen der Gründung sehr eng begleitet, und für mich war das so ein bisschen das erste Mal, dass unsere Marke sichtbar und greifbar wurde. Und jetzt sind meine Co-Founder ein kleines bisschen älter als ich, deswegen auch die Kontroverse und diese Snapback-Mützen, die waren halt früher mal cool, und ich glaube, der ein oder andere findet die immer noch cool. Jedenfalls kam unser CEO auf die Idee, ganz viele von diesen Mützen fertigen zu lassen mit unserem Logo drauf. Und das schon super, super früh, also super kurz nach der Gründung. Da gab es noch gar nichts, da gab es kaum eine richtige Webseite auch noch kein richtiges Unternehmen, bloß ein paar Leute mit einer Idee und eben diesen Mützen. Und deswegen habe ich die heute mitgebracht.
Super cool. Und trägst du die auch manchmal, oder?
Ich versuche es, wenn es sich einrichten lässt, zu vermeiden, aber mittlerweile haben wir auch andere Mützen, die ich tatsächlich regelmäßig trage.
Okay, ja, cool. Und für diejenigen, die sich vielleicht nicht so viel mit Nachhaltigkeit und Energiewende beschäftigen, was steckt denn hinter eurem Firmennamen 1,5 Grad und was ist eure Mission?
Der Firmenname 1,5 Grad ist natürlich bewusst ausgewählt und zielt ab auf das Pariser Klimaziel, dass sich damit beschäftigt, dass man die Erderwärmung begrenzen möchte auf eben 1,5 Grad. Und das ist ein Ziel, das mittlerweile leider immer unrealistischer wird. Und umso dringender mahnt es uns daran, dass wir etwas tun müssen. Und wir glauben eben, dass jeder Einzelne hier etwas tun kann, dazu beitragen kann, auch ja das eigene Leben zu dekarbonisieren, ne? Und sozusagen auch sein eigenes 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen.
Cool. Und wer sind dann eure Kunden? Wen zielt ihr an?
Ja, die meisten unserer Kunden sind tatsächlich Einfamilienhausbesitzer. Das heißt, es sind Menschen, die haben gerade ein Haus gebaut oder haben vielleicht auch schon länger eins, leben in den Ballungszentren oder drumherum oder auf dem Land, und das überall in Europa und eigentlich überall auf der Welt. Mhm.
Es ist ganz interessant, dass du Europa ansprichst. In Europa gibt es rund 75 Millionen Dächer, damit auch 75 Millionen potenzielle Kunden, die ihr erreichen wollt. Wollt ihr euch nur auf B2C beschränken oder geht ihr auch auf B2B?
Das ist eine interessante Frage. Natürlich ist B2B für uns auch spannend. Wir haben ja auch gerade eine eigene Business Unit aus der Taufe gehoben, die sich nur mit dem Thema B2B beschäftigen wird. Aber du hast es gerade schon angesprochen, 75 Millionen Dächer, das ist eine ganze Menge. Das heißt, die Scale und die schiere Größe dieser Herausforderung ist enorm. Ne? Ja. Und wir glauben auch, dass um diese Wende zu schaffen, braucht es eigentlich in Europa mindestens 20 Unternehmen wie unseres. Ja. Mit einer unglaublichen Ambition und auch dem nötigen Kapital, weil die Wende, die wir hier gestalten müssen, das ist gigantisch.
Ja, ich denke, es ist nicht nur ein dickes Brett, diese Challenge zu meistern, sondern auch weitaus mehr. Ich meine, wenn man versucht, euch zu kategorisieren, seid ihr zum einen ein M&A-Player, ja, ihr kauft Companies zu, ihr seid aber auch eine Fulfillment-Company, aber auch eine Software-, aber auch Hardware-Produkt. Was würdest du sagen, wie bezeichnet ihr euch selber oder welche Kategorie fallt ihr mit 1,5 Grad?
Ich würde sagen, wir sind vom Selbstverständnis her sind wir eigentlich eine Tech-Company. Mhm. Das heißt, was wir schaffen möchten, ist eine Plattform, die unseren Kunden jederzeit den Zugang zu der saubersten und günstigsten Energie, die es eben verfügbar gibt, verschafft. Und dafür brauchen wir eben eine ganze Menge Bausteine. Im Kern werden wir uns immer mehr fokussieren auf die Softwareplattform, die das Ganze zusammenhält, also die auch Energieflüsse optimiert, die mit dem Energiemarkt kommuniziert und sozusagen das Geschehen im Haus für den Kunden in Form von einer App auch visuell begreifbar macht. Die Dekarbonisierung von Strom, Wärme und Mobilität hat eben viel auch mit Hardware und mit Umsetzung zu tun. Und von diesem Gedanken kommen wir auch her. Einige von uns haben vorher auch bei Technologieherstellern gearbeitet, also im Hardware-Bereich. Da hat man schon ziemlich viel erreicht. Das heißt, wenn man sich so eine Fertigung anschaut von Solarmodulen oder Leistungselektronik, da ist alles wahnsinnig durchoptimiert und da gibt es riesige Teams von cleveren Ingenieuren, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wie man diese Prozesse noch effizienter machen kann. Und dann kommt eben dieser zweite Teil, wo es darum geht, wie baue ich diese Komponenten zusammen zu einer sinnvollen Gesamtlösung, die einfach zu verstehen ist für unsere Kunden und skalierbar. Und dieses Zusammensetzen der Lösung, das passiert eben nicht in der Factory, sondern das passiert beim Kunden. Mhm. Ne? Ist ein bisschen so eine Distributed Factory. Und da setzen wir sozusagen, das ist der zweite Teil, dann sehr stark in der Umsetzung an, also die Planung und die Installation von Wärmepumpen, von Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Solaranlagen. Und deshalb, du hast es angesprochen, haben wir auch relativ große Aktivitäten im M&A-Bereich, weil wir glauben, dass, sagen wir mal, der Ansatz zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie eine Technologieplattform oder ich bin einfach ein Online-Sales-Commerce-Bude und dann kümmere ich mich um diesen Umsetzungsteil irgendwie später oder das soll irgendjemand anders machen. Das ist nicht ganzheitlich und deswegen haben wir eine Menge Akquisitionen getätigt, eine Menge Transaktionen hinter uns und in dem ersten Schritt unseres Masterplans erstmal die sozusagen die Werkbank geschaffen.
Ja, ist ganz interessant, dass du ansprichst euren Masterplan. Ihr habt 2021, du mit drei weiteren Mitgründern 1,5 Grad gegründet mit der Idee eines dreistufigen Masterplans. Magst du uns einen Überblick geben, was sind diese drei Stufen und vielleicht wo befindet ihr euch auch gerade, auf welcher Stufe?
Ja, die erste Stufe ist eben diese gerade angesprochene Werkbank zu schaffen. Das heißt, da geht es darum, dass man aus einer Hand in einer hohen Qualität eben diese Leistung, Beratung, Planung und Installation von Klimaschutztechnologie anbieten kann und das eben in einer relevanten Größenordnung. Und das ist sozusagen der Teil, der von uns bisher wahrscheinlich mit am sichtbarsten war. Das heißt sozusagen der M&A-basierte Teil. Hier haben wir uns ein Konzept überlegt, das sehr stark darauf setzt, die schon da sind und die das bereits beherrschen, sozusagen zu enablen. Das heißt, dieser Markt ist sehr, sehr fragmentiert. Es gibt viele kleine Player, die kommen in der Regel aus dem Handwerk. Die sind super gut, wenn es um Technik geht. Die sind super gut, auch wenn es um Qualität geht. Aber die sind häufig nicht so gut, wenn es um Skalierbarkeit, Digitalisierung und Prozesse geht. Und das ist sozusagen die erste Stufe des Masterplans, also diese Werkbank zu bauen, um überhaupt in die Umsetzung zu ermöglichen. Und dann der zweite Schritt, der kommt da eigentlich ganz von selber und da sind wir mittendrin. Das ist sozusagen die Konsolidierung, sprich das Schaffen oder das Heben von Synergien. Natürlich macht es Sinn, dann gemeinsam einzukaufen. Natürlich macht es Sinn, auch auf gemeinsame Software zu setzen und diese teilweise eben auch selbst zu entwickeln. Das heißt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, so dieses Thema Distributed Factory oder Virtual Factory. Wir wollen also den Prozess des Zusammensetzens der Lösung beim Kunden digitalisieren und eigentlich so managen wie eine Fertigung. Und der dritte Schritt ist dann, und da komme ich auch von meiner Historie so ein bisschen her und deswegen kribbelt es mir da besonders an den Fingern, das geht es darum, die Kraft der Assets zu entfalten. Das heißt, diese ganzen Anlagen, Stromspeicher, Solaranlage, Wärmepumpe, das sind sehr flexible, auch dynamisch steuerbare Geräte, mit denen man viel mehr machen kann als das, was heute größtenteils für den Verbraucher sichtbar ist. Die sitzen einfach da und arbeiten in Silos. Ne? Mhm. Also jedes dieser Geräte, die wissen gar nicht, dass das jeweils andere existiert. Die machen einfach ihr Ding, jeder für sich. Und da geht wahnsinnig viel Potenzial verloren. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen der dritte Schritt, dass wir sagen, wir bringen diese Kraft zusammen, bauen ein virtuelles Kraftwerk, das auch einen echten Beitrag übrigens dazu leistet, dass wir die Energiewende schaffen. Ne? Also dass da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, aber dass wir es schaffen, dass eben Strom dann verbraucht wird, wenn er im Überfluss zur Verfügung steht und nicht irgendwie, wenn gar keiner da ist. Und die dafür nötige Plattform, die rollen wir gerade aus. Mhm. Das heißt, mit unserem Energiemanagementsystem Heartbeat setzen wir sozusagen da, den haben wir schon, kann man sagen, sind wir eigentlich schon relativ weit. Das heißt, wir sind also, sagen wir mal, am Ende vom zweiten Schritt und mit Vollgas im Part 3 unterwegs.
Super spannend. Und du hast am Anfang auch noch erwähnt, dass saubere Energie und kostengünstig. Wie passt das zusammen? Was sind auch die Motive eurer Kunden, euch zu wählen?
Ja, das ist also ganz häufige Missrepräsentation, die sich super hartnäckig in den Köpfen gehalten hat. Und ja, das war mal so, dass als Erneuerbare noch was ganz Neues und Experimentelles waren, dass erneuerbarer Strom vielleicht teuer war oder so stark subventioniert werden musste. Aber heute ist es de facto so, dass die Solarenergie tatsächlich die günstigste Energiequelle von allen ist. Und wir leben in so einem historisch gewachsenen Konstrukt, in dem eben die Menschen irgendwann rausgefunden haben, dass man aus Kohle, Gas und Öl Strom machen kann. Und dann gab es häufig das Problem, dass es halt zum Beispiel Öl in Deutschland nicht so wahnsinnig viel gibt und dann hat man Partnerschaften geschlossen mit teilweise fragwürdigen Ländern, die uns dann mit diesen Rohstoffen beliefern. So, und jetzt ist es mit Sonne und Wind aber so, dass die Primärenergie, die ist einfach da, die ist kostenlos, die schreibt auch keine Rechnung. Und da gibt es keine Rohstoffe, die irgendwie transportiert werden müssen und wir müssen auch nicht 10.000 Kilometer entfernt ein Loch buddeln und da irgendwas aus dem Boden pumpen und weiterverarbeiten. Das heißt, ich glaube, wenn man sich von diesem historischen Kontext befreit und sich einfach einmal logisch überlegt, was macht wohl mehr Sinn? Ich pumpe Gas über tausende von Kilometern quer durch Europa, erhitze dann damit Wasser und jagt es durch eine Turbine. Oder ich halte einfach so ein Ding in die Sonne und dann kommt da Strom raus. Ne? Und ich glaube, das ist auch einfach sozusagen, wenn man sich die marktwirtschaftlichen Prinzipien hinter dem Strommarkt anschaut, evident, dass man eben verfolgen kann, dass immer dann, wenn besonders viel erneuerbarer Strom im Netz ist, der auch besonders günstig ist. Mhm. Und das ist einfach ein super, super geiler Zusammenhang, weil man hier sagen kann, auch dem Kunden gegenüber, du tust hier ja auch definitiv das Richtige, aber es ist ökonomisch gesehen immer das Richtige.
Ja. Also, wenn man es kurz zusammenfasst, ist es nicht nur wichtig, eine gute Hardware und eine Software zu bauen, die miteinander kommuniziert und Synergieeffekte hervorruft, sondern auch ein Stück weit Educational Arbeit betreibt bei dem Kunden. Ist das auch der Grund, warum ihr verschiedene Showrooms eröffnet habt innerhalb von Deutschland?
Unbedingt. Also ich glaube, den Kunden sozusagen mit an die Hand zu nehmen auf diese Reise und den da durchzuführen, ne? Das ist sehen wir als einen ganz, ganz essentiellen Teil unserer Aufgabe. Und natürlich wollen wir auch, dass diese Technologie das Potenzial, also wir glauben, dass diese Technologie das Potenzial hat, ein Statussymbol zu werden. Mhm. Ne? Und natürlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Marken auch bei den Technologieherstellern in unserer Branche unterwegs sind, die kennt niemand. Mhm. Die sind auch nicht cool. Die Art und Weise auch, wie der Vertrieb stattfindet oder wie der Kunde in Kontakt kommt mit diesen Produkten, der ist häufig irgendwie sehr holprig. Ne? Das heißt, es ist eine fragmentierte Customer Journey und es ist irgendwie, du stehst dann in so einem staubigen Showroom irgendwo in einem Gewerbegebiet, wo noch ein paar veraltete Broschüren rumliegen. Wir haben uns gedacht, hey, das muss eigentlich, das muss viel cooler sein, das muss sexy sein und die Leute müssen stolz sagen, ich habe ein System von 1,5 Grad, das ihren Nachbarn zeigen und ja, da gehören die Showrooms natürlich mit dazu. Wenn wir uns die Herausforderung anschauen, eben diese 75 Millionen Gebäude zu dekarbonisieren, Ich glaube, wird eine Sache ganz klar, und zwar, wir sind auf dem Weg in den Massenmarkt. Mhm. Und eigentlich stehen wir erst ganz am Anfang dieser Bewegung und dieses Marktes, und es wird gigantisch groß. Und wenn wir uns die Produkte anschauen, die es aktuell in diesem Markt gibt, dann sind die sehr komponentenorientiert. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, da wird dann dem Kunden erklärt, also was sind das für Photovoltaikmodule auf dem Dach, und dann gibt's was, das nennt sich Wechselrichter, wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um, und die Batterie und so weiter und so fort. Aber damit das wirklich skalieren kann und damit da auch ein echter Massenmarkt entstehen kann, braucht der Kunde eine Lösung, und zwar eine integrierte, einfach zu verstehende Lösung. Und es ist so ein bisschen so, dass diese Rolle, die wir spielen wollen, auch die eines Integrators ist. Das heißt, wenn ihr euch für ein Auto interessiert, dann schaut ihr euch nicht an, welcher Zulieferer hat die Bremsen gefertigt und wo kommt der Antriebsstrang her und der Scheibenwischer, sondern ihr schaut auf die Marke auf der Motorhaube. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen das ist der Anspruch, den wir auch an unser Produktangebot stellen, dass wir am Ende eine Gesamtlösung schaffen, die einfach verständlich ist und die nicht nur die Early Adopter abholt, weil die Early Adopter, die haben jetzt so langsam auch schon adopted, sondern eben einfach jeden.
Ne? Ja. Ja, und dann alles aus einer Hand, das bietet ihr an, das ist quasi euer USP, richtig?
Aber ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann hat man zum Teil 6, 7 verschiedene Apps, die man gleichzeitig managen muss, wenn es ums Energiesystem geht. Mhm. Das zu bündeln in einer zentralen Darstellung ist, glaube ich, genau zielführend aus meiner Sicht. Vielleicht meine ergänzende Frage noch, weil du viel über Massenmarkt gesprochen hast. Ich finde es nicht nur wichtig, ein gutes Produkt und eine Software zu haben, sondern ich denke, auch die Politik spielt da eine wichtige Rolle. Mhm. Wie siehst du die Rolle der Politik gerade, um diese Massentauglichkeit möglichst schnell zu erreichen?
Ich glaube, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel von der Politik. Mhm. Die Politik muss aus meiner Sicht vor allem aufhören, die Fossilen unfair sozusagen zu subventionieren und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Konzept von die Nachfrage folgt dem Angebot umgesetzt werden kann. Was wir gar nicht mehr so sehr brauchen in diesem Markt, sind jetzt großartige Förderungen oder so. Mhm. Das funktioniert alles eh schon von selber, und wir haben ganz oft gesehen, dass eine Förderung eher dazu führt, dass dann irgendwie die Leute verunsichert sind oder abwarten. Das heißt, so wahnsinnig viel brauchen wir gar nicht, ne? Sondern wir brauchen Planungssicherheit und ordentliche Rahmenbedingungen, dass wir unsere Technologie ausrollen können.
Mhm. Ihr bezeichnet euch selbst als One-Stop-Shop. Was macht euch einzigartig in der Branche, und wie trägt eure Software Heartbeat zu diesem Plattformansatz bei?
Heartbeat ist eigentlich das, wie der Name schon sagt, Herzstück des Ganzen. Ne? Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie eben Klimaschutztechnologie aktuell funktioniert, dann passiert das, und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, total unabgestimmt in Silos. Und Heartbeat ist eigentlich das, was aus diesen einzelnen Komponenten, aus diesen Akteuren ein großes Ganzes macht. Und das ist nicht so einfach. Das heißt, man steckt hier nicht einfach irgendwas zusammen und dann werden da irgendwelche Signale hin und her gesendet, sondern das ist ziemlich komplex. Und auch der Grund, warum wir uns relativ früh entschieden haben, eine große eigene Entwicklungskapazität aufzubauen. Wir laufen jetzt so langsam auf ein Entwicklungsteam von 100 Personen zu. Dazu kommen noch externe Developer. Das heißt, da arbeitet wirklich eine Armee von über 150 Leuten an der Weiterentwicklung unserer eigenen Software und auch unserer eigenen App. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir nicht nur die Energieflüsse kontrollieren können und die Beziehung zu unseren Lieferanten, also diejenigen, die die Hardware zur Verfügung stellen, die wir dann steuern, ownen, sondern eben auch das Interface zum Kunden, um dem Kunden auch erklären zu können, was haben wir denn da optimiert, warum haben wir das optimiert und was habe ich als Kunde überhaupt davon, warum brauche ich das?
Und wie schwierig ist es dem Kunden, das Ganze zu erklären, auch Heartbeat als Software? Ich hab jetzt nicht viel Berührungspunkte mit euren Produkten gehabt. Kannst du so ein bisschen mehr Einblick geben, wie dann der Vertrieb auch aussieht vielleicht in der?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist immer, den Kunden mit an die Hand zu nehmen und ihm das Schritt für Schritt zu erklären. Ne? Das heißt, idealerweise begleiten wir den aus einem Guss über die gesamte Customer Journey. Das Besondere an unseren Produkten ist, dass eine Photovoltaikanlage oder auch eine Wärmepumpe eine unglaublich lange Nutzungsdauer hat. Ne? Das heißt, so eine PV-Anlage, die kann auch 30 Jahre plus auf dem Dach sein und Strom erzeugen. Und über diese 30 Jahre wollen wir auch den Kunden begleiten, mitnehmen, ihm auch Empfehlungen an die Hand geben, was er noch tun könnte, aber eben auch erklären, was da eigentlich gerade passiert und warum das passiert. Und ich glaube, dieser Schritt, der wird häufig unterschätzt. Ne? Das heißt, wir möchten, dass der Kunde wirklich Einblicke bekommt, auch wie unsere Optimierungsengine funktioniert, warum wir jetzt das Elektroauto geladen haben, warum der Speicher jetzt irgendwas gemacht hat. Das ist ein ganz, ganz integraler Bestandteil.
Ich finde das was gerade spannend. Was passiert da gerade als Kunde? Ist ja fast ein Gamification-Ansatz, dass man sagt, hey, ich habe jetzt gerade so und so viel Strom eingespart. Ich denke, das führt auch dazu, dass ich das meinem Nachbar erzähle. So diesen Word-of-Mouth-Effekt, den du zu Beginn schon erwähnt hast, kann da sicherlich sehr hilfreich sein, dass in dem Fall mehr und mehr Kunden von 1,5 Grad hören und auch auf eure Produkte zurückgreifen.
Total, ne? Und ganz viele Apps und Frontends, die es da draußen gibt, die sind super technisch, super langweilig und zeigen einfach an, wie irgendwelche Kilowattstunden von A nach B fließen. Deswegen haben wir, habe ich das ja auch gerade ein bisschen geschmunzelt, als du Gamification gesagt hast. Wir haben tatsächlich einen Product Owner. Der Product Owner für unsere App ist, kommt aus dem Gaming-Bereich. Das heißt, wir wollen natürlich ganz bewusst diesen Ansatz zu verfolgen, zu sagen, hey, wir wollen dem Kunden auch spielerisch irgendwie einen Anreiz geben, da jeden Tag reinzugucken und das dann eben auch stolz mit seinen Freunden zu teilen, digital oder auch einfach in der persönlichen Interaktion.
Und du hast vorhin auch kurz angesprochen, die Energiewende und was eigentlich alles noch passieren muss. Wo siehst du da gerade die Bottlenecks?
Also ich glaube, eine Herausforderung, die ist auch jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber die zeigt sich gerade in immer mehr europäischen Ländern, am stärksten in den Niederlanden. Und das ist einfach, dass wenn du eine gewisse Sättigung an Erneuerbaren in dem Strommix hast, dass du dann eben immer stärker mit der Herausforderung konfrontiert bist, dass du zu bestimmten Zeiten wahnsinnig viel Strom zur Verfügung hast, mit dem du gar nicht weißt, wohin damit. Und dann Generatorleistung auch abgestellt werden muss. Das passiert übrigens auch in Deutschland die ganze Zeit. Und dann hast du andere Zeiten, da gibt es nicht so viel Strom im System. Und da weiß man dann nicht mehr, wo der herkommen soll. Und das Stromnetz knirscht und knackt an allen Enden. Ne? Und jetzt ist natürlich die Lösung auch relativ offensichtlich und man muss sagen, wir sind eigentlich viel zu spät dran damit. Wenn man sich jetzt vorstellt, um 18 Uhr kommen 20 Leute in einer Straße nach Hause und stecken alle gleichzeitig ihr Elektroauto an. Das ist typischerweise die Zeit, wo Strom am wenigsten stark verfügbar ist und am teuersten ist. Es macht also überhaupt keinen Sinn, dass Millionen von Menschen in ganz Europa irgendwie um 18, 19 Uhr oder wann auch immer sie nach Hause kommen, gleichzeitig ihr Auto anstecken und es dann sofort lädt. Ne? Sondern man wartet vielleicht einfach ein bisschen und nachts um 3, wenn man sonst nicht so viel Strom braucht, gibt es einen Überschuss an Windenergie im Netz, den wir dann nutzen können, um die Autos zu laden. Das ist sozusagen dieses auch so ein bisschen dieses grundlegende Prinzip, dem wir folgen, dass wir sagen, hey, wenn Strom verbraucht wird, dann muss der dann verbraucht werden, wenn er eben verfügbar ist. Und das Schöne ist, das geht auch. Ne? Das geht natürlich nicht mit der Beleuchtung oder wenn ich mir was zu essen machen will abends, dann mache ich es eben. Ne? Aber es gibt große steuerbare Lasten, die Wärmepumpe gehört dazu, das Elektroauto gehört dazu, mit dem ich das machen kann und mir das auch einen echten wirtschaftlichen Vorteil bringt.
Spannend, super spannend. Ich glaube auch vielen Menschen gar nicht so bewusst. Also ich habe jetzt auch gerade ein bisschen was dazugelernt. vielleicht eine Frage zu einem Gründungsteam. Das ist ja auch super spannend. Ich meine, ihr habt teilweise auch dieselben Stationen durchlaufen, von Tesla zu Sonnen zur Gründung von 1,5. Jetzt fragen wir uns auch ein bisschen, wie habt ihr euch gefunden und was hält euch, was ist der Klebstoff, der euch zusammenhält, um eben so eine coole Company auch auf die Beine zu bringen?
Das ist, ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, das richtige Team erstmal zu finden und sich dann auch eine Kultur des Zusammenhalts zu erhalten. Ne? Weil das, was wir machen, ist unglaublich hart für alle Beteiligten. Und das Wissen darum, dass man sozusagen in einer dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man ein Grundvertrauen hat, das ist unbezahlbar. Ne? Das heißt, es kommt eben, es macht eben einen Unterschied, ob man sich einfach Leute nach, was weiß ich, ihrem Skills oder ihren Erfahrungen einfach irgendwie zusammenwürfelt. Oder ob man es wirklich schafft, da ein Team, auch ein emotional ein Team draus zu machen. Und in unserem Fall, wenn man jetzt auf das Gründungsteam schaut, dann ist der Hauptinitiator, unser CEO Philipp Schröder, der hatte einen sehr, sehr guten Blick dafür, welche Fähigkeiten er im Team, im Gründerteam haben möchte, die sich auch vielleicht ein bisschen ergänzen und ausgleichen. Und vor allem hat er die Leute mitgebracht, bei denen er sich absolut sicher war, dass er auf sie vertrauen kann. Ne? Und Philipp und ich kennen uns seit Tesla, das heißt, wir haben einiges zusammen erlebt auf dem Weg dahin. Unser CFO zum Beispiel, Michael Grüber, der kommt aus einem Fintech, das er mit Philipp Schröder gemeinsam gemacht hat. Die haben also auch ein paar Jahre zusammengearbeitet. Und auch der vierte im Bunde, Philipp Liesenfeld, ist jemand, den Philipp Schröder aus seiner Vergangenheit schon kannte. Das heißt, man wusste so ein bisschen, wie zumindest ein Teil des Teams miteinander arbeitet, wie die auch ticken, ne, was sie für Bedürfnisse haben. Und ich glaube, das war extrem wichtig und ist auch etwas, was wir dann weiter kultiviert haben. Ne? Natürlich, also wir sind immer noch viele Leute dabei, die wir lange kennen, die uns schon lange begleiten, wo ein Vertrauen gewachsen ist. Und das ergänzen wir dann eben gezielt mit smarten Leuten von den besten Companies, wo wir auch wirklich stolz drauf sind, ein ganz tolles Team gebaut zu haben.
Philipp Schröder hat das, glaube ich, in einem LinkedIn-Post ganz gut zusammengefasst. Es war ein ganz emotionaler Post, wo er genau diese Konstellation beschreibt und euch oder den Zusammenhang auch als Brüderschaft beschreibt. Ja, dass ihr wirklich Brüder seid, die von Anfang an die Mission zusammen verfolgt hat. Also wirklich sehr spannend zu sehen. Das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte von 1,5 Grad, dass ihr wirklich aufeinander bauen könnt, euch ergänzen könnt und damit auch ein Vertrauen schafft. Würdest du, oder was würdest du noch sagen, sind noch weitere wichtige Faktoren, die ein wichtiges Gründungsteam ausmachen sollte?
Ich glaube, es ist wirklich dieses Wissen auch um die eigenen Stärken und Schwächen und der Versuchung zu widerstehen, einfach sich immer nur Leute zu suchen, die so ähnlich sind wie man selber. Mhm. Ne? Das ist bei einigen Sachen, wie zum Beispiel es gibt so würde ich sagen, mal so ein paar Grundmotivationen, die müssen irgendwie aligned sein, ne? Also auch so dieses Why, warum mache ich das eigentlich, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das sieht man einfach, ich finde, das merkt man auch bei Gründern, sehe ich auch immer wieder, die sagen, hey, ich habe hier einfach eine opportunistische Chance gesehen, ich glaube, da kann man irgendwie Kohle machen und was bauen. Oder ich glaube wirklich daran und ich stehe morgens vor allem auf, weil ich denke, dass wir hier das Richtige tun. Ne? Das ist, glaube ich, in von der Motivation her ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann eben der zweite Faktor ist, wer sind denn diese Leute? Ja. Was sind das für Typen, mit denen man da unterwegs ist?
Ja, super spannend. Lass uns gern mit einem Doppelklick so ein bisschen auf deine Person eingehen. Lass uns tiefer in deine Reise eintauchen, von der Station als freier Journalist, wo du jahrelang gearbeitet hast, bis hin zur Rolle als Co-Founder und CPO eines Unicorns. Kannst du uns so ein bisschen einen Überblick geben, wie du die Reise wahrgenommen hast und welche signifikanten Wendepunkte dich besonders geprägt haben?
Da hast du offensichtlich mein LinkedIn-Profil aufmerksam gelesen. Ich habe tatsächlich mal als Journalist gearbeitet, schon in der zu Schulzeiten. Ich glaube, mit 16 oder so habe ich da angefangen. Also meine journalistische Karriere möchte ich jetzt nicht zu hoch hängen. Ich hatte aber tatsächlich den Wunsch, Journalist zu werden. Ich habe dann auch Politik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und dass ich mal Unternehmer geworden bin, war total unwahrscheinlich eigentlich. Bin groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter, die Musiklehrerin ist, komme, sagen wir mal, aus einer Familie, die eher musikalisch-künstlerisch geprägt ist, Architekten und Musiker. Das heißt, ich hatte relativ wenig Prägung in eine unternehmerische Richtung, war da aber immer irgendwie neugierig drauf, habe dann auch schon während des Zivildienstes ein kleines Unternehmen gegründet mit ein paar Leuten, wo wir Online-Marketing gemacht haben, und bin dann nach dem Studium das war, würde ich sagen, so der erste Wendepunkt, zu Tesla gegangen. Und das war eigentlich von der Motivation her, vor allem, weil ich Tesla als Unternehmen super spannend fand. Dann hatte ich irgendwie mal eine Probefahrt mit so einem Auto gemacht und dachte mir irgendwie, mega geil und ganz anders als das, was ich kenne. Ich habe während dem Studium bei Volkswagen gearbeitet und diese Unternehmen schienen mir so krass unterschiedlich und ich wollte da unbedingt dabei sein. Und die hatten auch überhaupt keine Jobs, die irgendwas mit dem zu tun hatten, was ich machen wollte oder was ich konnte. Aber ich bin dann da einfach hin. Sie haben mich erfreulicherweise auch genommen. Liebe damalige Kollege, der damals das erste Bewerbungsgespräch mit mir geführt hat, der ist auch mittlerweile bei 1,5 Grad mit an Bord. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil das war sozusagen eigentlich ein Unternehmen damals, das schon irgendwie einen gewissen Ruf hatte und eine gewisse Größe, aber eigentlich vor allem in Deutschland irgendwie so eine Gruppe von Menschen Mitte, Ende 20, die einfach versucht haben, den nächsten Tag zu erleben. Ne? Also da wurde wahnsinnig viel improvisiert, da ist dauernd was schiefgegangen. Aber man hatte so diese grundsätzliche Attitude, einfach machen. Wir machen einfach whatever it takes. Ne? Und dieser unbedingte Wille auch dazu, Erfolg zu haben und diese wahnsinnige Dedication zur Mission haben mich, obwohl ich da gar nicht so wahnsinnig lange war, würde ich sagen, sehr geprägt. Ich habe da auch Philipp Schröder kennengelernt. Das war sozusagen, sagen wir mal so, die erste wichtige Station, die ich durchlaufen habe.
Spannend. Und dann ging es weiter zu Sonnen und dann zur Gründung 1,5 Grad. War denn für dich Nachhaltigkeit früher auch schon ein Thema oder bist du dann quasi durch Tesla und durch die Erfahrung auch mehr und mehr vertraut geworden? Oder was ist so deine vielleicht auch persönliche Beziehung zu dem Ganzen?
Ich würde sagen, ich hatte immer schon Bezug zur Nachhaltigkeit. Ich bin auch meine Kindheit im Schwarzwald verbracht, in the middle of nowhere. auch in meinem Umfeld gab es da immer schon auch eine Affinität zu. Trotzdem so, ich würde mal sagen, bei Tesla war von daher nochmal spannend, jetzt auch auf das Thema, was wir heute machen, bezogen, als dass man hier sozusagen das erste Mal sozusagen live am lebenden Objekt sehen konnte, wie die Menschen, wenn sie sich ein Elektroauto gekauft haben, angefangen haben, sich mit dem Thema Energie zu beschäftigen. Und dann so, warte mal, wo kommt denn eigentlich der Strom her, mit dem ich dieses Auto lade? Könnte ich den nicht vielleicht auch selber machen? Und wie sauber ist es eigentlich, wenn ich den jetzt einfach aus der Steckdose lade? Das war auf jeden Fall ein spannender Schritt. Und diese Themen haben mich dann seitdem her auch immer weiter begleitet.
Okay, also quasi die Einstiegsdroge in die Nachhaltigkeit.
Genau.
Und noch zum Journalismus. Ist das eine Leidenschaft, die du heute auch noch verfolgst? Oder siehst du da auch Fähigkeiten, die du jetzt in deiner Rolle als CPO mit anwenden kannst?
Ja, ich würde sagen, ich glaube, das hat so ein bisschen den Grundstein darin gelegt, dass ich die Fähigkeit entwickelt habe, mich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Jetzt könnte man ja sagen, jemand in meiner Position, der hat vielleicht irgendwie, was weiß ich, irgendwas mit BWL studiert oder vielleicht auch was Technisches, ne? Das heißt, ich bin in meiner Karriere eigentlich immer ein Quereinsteiger gewesen und ich habe auch bei Sonnenpositionen bekleidet, für die ich definitiv nicht ausgebildet war. und ich glaube, das ist eine Sache, die habe ich beim Schreiben gelernt, ist eben sich schnell Dinge anzugucken, zu verstehen und die dann auch so wiederzugeben. Das ist vielleicht auch gerade im Produkt eine wichtige Fähigkeit, so wiederzugeben, dass sie einfach verständlich ist, auch für Außenstehende.
Und ich denke, gerade ein frischer Wind, vielleicht nicht diesen Scheuklappen, sich zu haben, komplett produktspezifisch zu sein, das studiert und in mehreren Stationen gearbeitet zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr erfrischend und bringt da eine neue Sichtweise, aber auch neuen Wind rein, um so eine alte Branche zu entstauben.
Das ist was, das sieht man sehr viel in unserer Branche, ne? Das heißt, die alteingesessenen Unternehmen, gerade in der Energiewirtschaft, aber auch teilweise auf der Seite der Hersteller. Das ist, man würde eigentlich denken, hier geht es um die Energiewende, um Energie, um was Neues, um ein Thema, das super sexy und prominent gerade ist. Und wenn man sich dann anguckt, auch was für Unternehmen da unterwegs sind, das ist haarsträubend. Ne? Und der Grad an Innovationskraft, der Grad an Digitalisierung, Offenheit für Innovation ist teilweise erschreckend niedrig. Und deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht auch super, super wichtig, dass wir es schaffen, dass die smartesten, die bestausgebildetsten Leute eben nicht mehr sagen, ich gehe ins Banking oder ich gehe zu einer großen Beratung, sondern ich möchte da arbeiten, wo die größte Herausforderung unserer Zeit gelöst wird.
Super spannend. Und hattest du auf deinem Werdegang dann auch Vorbilder oder Mentoren, die dich dabei unterstützt haben?
Ich hatte immer das große Glück, dass ich das Vertrauen bekommen habe von den Leuten, für die ich gearbeitet habe. Da war Philipp Schröder definitiv einer, der mich sehr früh gefördert und begleitet hat. Ich bin auch, als ich bei Sonnen war, relativ früh in die USA geschickt worden. Da war ich, glaube ich, 25 oder so. Und habe dann interimsweise den amerikanischen Standort geleitet, was eine absolute Mega-Abenteuer war, weil wir ein Produkt verkauft haben, das wollte da eigentlich niemand. Da gab es auch keinen Markt dafür und funktioniert hat es obendrein auch nicht. Und dieser Vertrauensvorschuss, den ich damals von dem Management bekommen habe und später auch immer wieder, auch der damalige CEO und einer der Gründer von Sonnen, Christoph Ostermann, ist jemand, der mich sehr stark unterstützt und immer begleitet hat. Und ich glaube, dieses Wissen darum, hey, da gibt es jemand, der glaubt dran, dass du das kannst. Und du hast zwar vielleicht jetzt gerade in der Situation gar keine Ahnung, was du hier machst, aber das hat mich zumindest als in diesen Zeiten, die sehr turbulent waren damals, hat mir wahnsinnig geholfen.
Super, super spannend zu hören. Was mich noch interessiert ist, wie sieht ein Tag in deinem Leben aus? Ich meine, du hast so viele Chancen, so viele Themen schon angesprochen, die ihr versucht mit 1,5 Grad zu lösen. Wie sieht ein Tag als CPO von 1,5 Grad aus?
Der sieht jeden Tag anders aus. Und es liegt auch ein bisschen an der Bandbreite an Themen, ne? Das heißt, wir sind, würde ich sagen, von der Unternehmenskultur auch so strukturiert, dass wir sehr opportunistisch handeln und schnell auf Veränderungen reagieren. Und solche Veränderungen können zum Beispiel regulatorischer Art sein. Ne? Das heißt, es tut sich politisch was, passiert gerade wahnsinnig viel, auch jetzt gerade im Bundestag wieder. Und da muss man sich eben sofort eine Reaktion überlegen, sofort präsent sein und gleichzeitig auch auf die Bewegung im Markt reagieren. Ne? Das heißt, ich beschäftige mich natürlich, sagen wir mal, mit klassischen Produktthemen. Ich beschäftige mich aber viel auch einfach damit, was passiert drumherum, was passiert im Markt, was passiert in der Politik. Ja, ansonsten, ich glaube, typischerweise, wie viele in meiner Position, bin ich viel unterwegs, versuche auch irgendwie da zu sein, wo das Produkt dann umgesetzt und eingesetzt wird. Das heißt, kein Tag gleich dem anderen.
Aber hast du vielleicht bestimmte Rituale oder Angewohnheiten? Also stehst du morgens auf und liest das erstes dein Lieblingspaper, Zeitung oder trinkst Kaffee? Wie sieht das aus?
Genau, das ist sozusagen, das wäre jetzt die typische Antwort. Der Wecker klingelt um 5 und dann gehe ich 2 Stunden ins Fitnessstudio und lese dann die Financial Times. Nein, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, das Einzige, was so richtig wiederkehrend ist, dass ich versuche, ich habe so einen Ort in Brandenburg, wo ich am Wochenende gerne hinfahre, dass ich versuche, regelmäßig irgendwie Zeit zum Abschalten zu haben, Zeit in der Natur zu verbringen, mit ganz einfachen, langweiligen Sachen, die nicht so wahnsinnig spektakulär sind. Aber ich habe keine Secret Sauce mitgebracht.
Ja. Du machst es lieber andersrum, ne? Du liest erst die Financial Times und gehst dann zum Sport, richtig?
Genau. Ja, aber das ist ja auch super wichtig, sich die Energie wieder reinzuholen, gerade aus der Natur. Also ich denke, das sind auch spannende Fakten.
Denk ich auch. Wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt, wir haben viel von dir gehört, wie sieht dein Tag aus, was für Bottlenecks seht ihr, was aber für Chancen seht ihr im Markt, was die Mission von 1,5 Grad. Wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne schaut, ihr habt im Handelsblatt-Artikel, nicht Financial Times, im Handelsblatt-Artikel, habt ihr erwähnt, dass ihr bis 2025 an die Börse gehen wollt. Was muss aus deiner produktspezifischen Sicht noch erfolgen oder auf welche Produkterweiterungen oder sogar Produktneuerungen können wir oder die Kunden von 1,5 Grad sich freuen?
Also wenn wir unseren Masterplan konsequent weiterdenken, dann gibt's würde mal sagen, drei Dimensionen, in die wir weiter expandieren können und auch werden. Und das eine ist, wenn wir uns einfach anschauen, welche Geräte kommen zum Einsatz. Das sind, momentan fokussieren wir uns sehr stark auf die Solaranlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe und das Elektroauto bzw. die Ladeinfrastruktur. Und das gleiche Prinzip, also große Energieverbraucher mit sauberer und bezahlbarer Energie zu versorgen, das lässt sich natürlich auch auf andere Dinge anwenden. Mhm. Also zum Beispiel Airconditioner, Klimaanlage, Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter und so fort. Also da wird auf jeden Fall, werden wir weitermachen. Und dann auf der anderen Seite wird unser virtuelles Kraftwerk immer stärker werden. Das heißt, wir werden auch innerhalb des Energiemarkts, das ist nämlich nicht ein Markt, sondern gibt es ganz verschiedene Märkte, werden wir in andere Energiemärkte reingehen. Und natürlich werden wir auch international weiter expandieren mit unserem gesamten Angebot.
Super spannend. Ich denke, wir haben wirklich verschiedene Punkte über verschiedene Themen heute gesprochen. Yannick Schall, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick von 1,5 Grad bekommen. Falls es noch sonstige Fragen gibt, können wir die, glaube ich, noch im Nachgang beantworten. Ansonsten würden wir uns freuen und begleiten natürlich von der Seitenlinie, wie es bei 1,5 Grad weitergeht.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du da warst.